Wir haben heute den Teil 2 in einer kleinen Reihe zu dem Thema, das ihr hier oben als Überschrift seht, mit Gott in Schwierigkeiten und Leiden oder Nöten oder in Dingen, die uns bedrängen und uns Schwierigkeiten machen. Wir hatten vor einigen Wochen begonnen mit der Fragestellung, die ja viele Menschen bewegt, und Christian hat uns schon etwas darauf hingeführt, dass es diese Fragen immer wieder gibt, diese Frage, warum kann Gott es zulassen und wie gehen wir damit um? Und diejenigen, die damals da waren, erinnern sich, wir haben auch darüber gesprochen, über die Geschichte hinweg, welche Antworten es denn gegeben hat, um die Frage zu beantworten, woher kommt denn eigentlich Leiden, wozu könnte es vielleicht sein und was sind letzten Endes die Dinge, die mich auch als Einzelperson dabei betreffen. Und wir haben besonders davon gesprochen, dass in der Moderne hier eine ganz besondere Situation ist, nämlich wir leben in einer Zeit, wo das oberste Ziel für ganz viele Menschen zu sein scheint, es geht um mein persönliches Wohlergehen, es geht um meine Befindlichkeit, es geht darum, dass es mir gut geht, und deshalb hat Leiden da gar keinen Platz. Das stört dieses Wohlbefinden, dieses Wohlergehen, und wir haben deshalb gar keine Kategorie mehr, irgendwie Leiden und Schwierigkeiten und Nöte einzusortieren, weil es eigentlich nur stören. Jemand hat geschrieben, es ist wie ein Schluckauf des Zufalls. Eigentlich nicht, sollte es nicht da sein, und wenn es da ist, dann möglichst schnell wegmachen und schauen, dass es weg ist. Und deshalb wollen wir uns heute noch etwas weiter dazu Gedanken machen, was kann uns eigentlich helfen? Wie können wir in schwierigen Situationen umgehen? Was kann uns helfen, hier in unseren Schwierigkeiten, in unseren Nöten zu leben? Wir möchten das tun anhand von 4 Personen, die wir aus der Bibel anschauen und jeweils eine Lektion sozusagen, eine Weisheit daraus mitnehmen, was uns helfen kann. Es geht um Daniels Freunde, es ist nicht eine Person, es sind 3. Es geht um einen Menschen, Haman. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt in der Bibel. Ihr werdet ihn heute noch kennenlernen. Es geht um Josef, den kennt ihr wahrscheinlich besser. Und Johannes kennen die meisten von euch. Letzte Woche, also die vergangene Woche, war ja die Beerdigung von Helga. Und es war für mich beeindruckend, wie an ganz verschiedenen Stellen in dieser Beerdigung, öffentlich und auch in vielen persönlichen Gesprächen, immer wieder davon die Rede war, wie Helga mit ihrem Leiden, mit ihrer Schwierigkeit, mit ihrem Krebs, den sie hatte und an dem sie auch verstorben ist, wie sie damit umgegangen ist. Und es kam immer wieder die Aussage oder die Diskussion und der Austausch darüber, welche Balance Helga gefunden hat zwischen einerseits Gott alles zutrauen. Oft hat sie ja am Donnerstag in der Gebetszeit uns gebeten, ganz konkret für Dinge zu beten, dass Wasser aus ihrem Bauch geht, dass die Chemotherapie nur dort angreift, wo sie angreifen soll und so weiter. Ihr habt es häufig ja selber auch miterlebt. Und es war für sie sonnenklar, Gott kann und wird eingreifen. War überhaupt kein Funke von Zweifel, Gott kann alles und Gott wird eingreifen und helfen. Und auf der anderen Seite war für Helga genauso sonnenklar, dein Wille geschehe. Also Gott entscheidet letztlich. Und sie hat sich in einer sehr, sehr beeindruckenden Art und Weise auch wie so gefügt in das, was Gott dann letzten Endes getan hat. Also einerseits diese volle Erwartung an das, was Gott tut, und gleichzeitig auch dieses Akzeptieren und Hineingeben in das, wie Gott antwortet. Also ich fand das für mich unheimlich beeindruckend, wie Helga das über diese letzten 2,5 Jahre getan hat, und war für mich ein großes Vorbild auch in dieser Hinsicht. Eine zweite Geschichte, die mir diese Woche über den Weg kam, eine Geschichte eines 24-jährigen Studenten. Ihr habt es vielleicht auch davon gehört. Paul Bessler hieß er. Er war Weltmeister und Goldmedaillengewinner im Rudern, irgend so eine besondere Ruderart. Er ist 2013 gestorben an einem Gehirntumor, und kurz vor seinem Tod, als 24-Jähriger, wenige Wochen davor eigentlich, hat er zum ersten Mal von Jesus gehört, durch seine Ärztin, die ihn dort in der Krebsstation betreut hat. Und die Ärztin hat eigentlich nichts anderes gesagt in einer Situation, in der es sehr, sehr schwierig war und eigentlich keine Hoffnung mehr war, weder für die Eltern noch für dieses Kind. Und die Ärztin hat nichts anderes gesagt, ganz einfacher Satz, sie hat nur gesagt, wir verstehen vieles nicht, aber ich glaube an einen Gott, der dies alles in seinen Händen hält. Und dieser einfache Satz hat bei dem jungen Mann so viele Fragen ausgelöst, hat sich ständig gelöchert mit seinen Fragen, bis er am Ende tatsächlich Jesus Christus finden konnte. Er ist 2 Wochen vor seinem Tod in der Intensivstation noch getauft worden und hat dann immer seiner Ärztin gesagt, ich werde dann im Himmel dich empfangen, ich warte dort auf dich. Es war für ihn vollkommen klar, wo er hingeht und wo er sein wird. Übrigens seine Eltern, die mit Glaube und christlich und Kirche gar nichts am Hut hatten, waren dermaßen beeindruckt von der Veränderung in diesen letzten Wochen, dass sie selber Christen geworden sind, sich taufen haben lassen und in der Gemeinde angeschlossen haben. Und interessant war auch dann sein letzter Wunsch, den Paul geäußert hat. Er hat gesagt, sei doch nicht so traurig, wenn ich dann gehen muss. Mir ist der Satz so geblieben, ich feiere oben und ihr feiert unten. Und das soll meine Beerdigung sein. Fand ich beeindruckend vom jungen Menschen, der umgehen konnte mit seinem Leiden, mit seiner sehr, sehr schwierigen Situation und auch seinen Eltern enorm geholfen hat, mit dem Verlust letzten Endes umzugehen. Was hilft uns, wenn wir vielleicht nicht in so dramatischen oder schwierigen, aber vielleicht auch sehr essentiellen Schwierigkeiten stecken in unserem Leben? Was kann uns helfen? Lass uns zuerst mal anschauen, darf ich eins weiter, bitte? Lass uns zuerst mal anschauen, Schadrach, Mesach und Abednego. Vielleicht zuerst mal noch der Text, den wir als Schluss von der letzten Predigt hatten, nämlich die Texte aus Psalm 23 und Jesaja 43. Psalm 23 brauche ich euch nicht vorlesen, ihr wisst, was da drin steht. Psalm 23, Vers 4, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, wie geht's dann weiter, fürchte ich kein Unglück. Warum? Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Was kann mir helfen? Du bist bei mir, auch wenn ich wanderte im finstern Tal. Jesaja 43, Vers 2 bis 3 und 5, ein sehr eindrücklicher Text, den ich uns lesen möchte. Jesaja 43, das ist auf der Seite 697, wer es mitlesen möchte, Vers 2 bis 3, da heißt es, wenn du durchs Wasser gehst, ein anderes Bild, das ist also nicht das Tal jetzt in diesem Fall, sondern es ist vom Wasser die Rede, wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt. Und dann noch Vers 5, so fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Auch wenn du durchs finstere Tal oder in diesem Fall durchs Wasser und Feuer gehst, ich bin bei dir, ich gehe mit. Interessant finde ich jetzt eben bei diesen Texten auch schon, dass die wie so selbstverständlich davon ausgehen, dass solche Situationen kommen werden. Es heißt nicht, wenn du viele Fehler gemacht hast und dann was ganz Schlimmes passiert, dann ist das und das. Sondern es ist wie Teil des Lebens, wenn du durchs Wasser gehst, wenn du das finstere Tal durchschreiten musst, wenn auch Feuer kommen wird, dann sollst du aber eines wissen, Gott geht mit. Das heißt, wie selbstverständlich geht die Bibel davon aus, dass solche Zeiten, die wir jetzt umschreiben könnten mit dunkles Tal, Wasser oder Feuer, dass solche Zeiten Teil unseres Lebens sind. Und genauso selbstverständlich können wir davon ausgehen, dass Gott dabei ist. Und das sehen wir jetzt genau in dieser Geschichte, Daniel 3. Diejenigen, die mitlesen möchten, so ein bisschen, ich werde es eher erzählen, weil es ein ziemlich langer Text ist. Das ist eine Geschichte, wo Menschen das ganz konkret erleben konnten. Und ihr kennt die Geschichte vermutlich schon aus der Kinderkirche oder aus Erzählungen, habt selber schon darüber nachgedacht. Wir möchten nur ein paar wenige Facetten heute aus dieser Geschichte für uns nehmen. Da war Nebukadnezar, der König oder Herrscher, Kaiser, was immer, von Babylon damals. Und er hat eine Statue erstellt und hat befohlen, dass alle Menschen in seinem Reich diese Statue anbeten sollen. Wir wissen jetzt vom Text her nicht ganz genau, was diese Statue war, ob sie so eine Art Götzenbild war oder einfach so ein Erinnerungsbild. Es hat sicher was mit der Macht des Staates zu tun gehabt, vielleicht auch ein religiöses Element von der Gottheit dieses Königs. Auf jeden Fall wollte er, dass alle Menschen sich verbeugen. Wir wissen übrigens, dass damals in Babylon sehr viele verschiedene Religionen waren. Also wahrscheinlich hat der Nebukadnezar gesagt, ihr könnt alles anbeten, was ihr wollt, ist mir völlig wurscht. Aber das hier, das wird auf jeden Fall angebetet. Und er hat das Dekret erlassen, wer sich nicht vor diesem Bild oder Säule oder Statue irgendwo verbeugt, der wird in den feurigen Ofen geworfen werden. Nun, fast alle waren gehorsam, bis auf drei Männer. Das sind die, die hier genannt sind, Schadrach, Meschach, Abednego, drei Freunde des Daniel, von dem auch ja das ganze Buch Daniel letzten Endes dann handelt. Und diese drei Männer haben sich geweigert, dieses Bild anzubeten. Ich bin also im Buch Daniel, Seite 844, wer das so ein bisschen mitlesen möchte. Und die haben sich geweigert und haben dem König eine ganz freche eigentlich Antwort gegeben, nachdem der König eben sagte, wer dieses Bild nicht anbetet, der wird letzten Endes in diesen feurigen Ofen geworfen werden. War völlig klar, das war das Todesurteil. Ich bin jetzt in Vers 14. Da fing eben Nebukadnezar an und sprach, wollt ihr, Schadrach, Meschach und Abednego, meinen Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten? Das war nochmal so die letzte Warnung des Königs, das ich habe aufrichten lassen. Wohlan, seid bereit. Sobald ihr den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten und Lauten und allem anderen Instrumenten hören werdet, fallt nieder und betet dieses Bild an. Also letzte Chance. Jetzt geht's drum. Jetzt tut ihr das bitte. Werdet ihr es aber nicht tun, werdet ihr es nicht anbeten, dann sollt ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Lasst sehen, er spottet da jetzt so ein bisschen, lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten kann. So, ha, 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 ihr werdet schon sehen, mit wem ihr hier jetzt zu tun habt. Nun, diese Situation erinnert mich an viele Menschen, die es heutzutage gibt in totalitären Staaten, die auch gezwungen werden, religiöse Dinge zu tun, die ihrer Überzeugung überhaupt nicht entsprechen. Viele Menschen verfolgt um ihres Glaubens, wir haben es in der Gebetszeit schon erwähnt. Viele Menschen, vielleicht mit etwas anderen Worten, auch etwas anderer Art vielleicht heutzutage, aber diese Situation, dass jemand sagt, hey, wenn du das nicht tust, das hat Konsequenzen, und zwar drastische. Das kennen leider viele, viele Menschen, Tausende von Christen, Millionen von Christen, auch weltweit in der Verfolgung können das miterleben oder mit nachvollziehen. Und die Antwort dieser drei Männer nun, die ist echter Hammer. Vers 16 sagen die jetzt, also letzte Chance, noch einmal, passt auf, jetzt geht's drum. Und dann sagen die Freunde, und das ist das, was wir mitnehmen möchten aus dieser Geschichte, da sagen die in Vers 16, es ist nicht, oder am Ende 15, es ist nicht nötig. Also diese Dreistheit finde ich schon beachtlich. Sagen die drei Männer, die waren Flüchtlinge in dem Land, das waren Exiljuden, die dort gelebt haben, die sagen zum König, es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten. Aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Da hat der König gerade noch so gespottet über diesen Gott, haha, euer Gott, was kann denn der schon? Und dann stehen diese Männer hin, ganz nüchtern und sagen, König, mein Gott kann. Der kann das. Der kann mich aus deiner Hand, König, und auch aus dem Ofen retten. Vers 18, und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Da sind wir wieder bei dieser Balance, die ich vorher von Helga beschrieben habe. Die Männer stehen vor dem König in der vollen Überzeugung und sagen, König, unser Gott kann, und von deiner Hand und aus diesem feurigen Ofen gar kein Problem für ihn, wir vertrauen ihm. total dem König ins Gesicht. Also ich finde das sehr beeindruckend, mit welcher Überzeugung diese eigentlich einfachen Männer, die waren ja nicht irgendwelche Riesenchefs, die waren einfach Flüchtlinge im Hause von diesem König und sie sagen dem, und dir gehören wir nicht, dir gehorchen wir nicht, wir gehorchen unserem Gott und der kann uns retten. Und wenn er es nicht tut, dann sollst du wissen, immer noch folgen wir mehr unserem Gott, als wir dir folgen. Das ist wieder diese, wie so eine paradoxe Spannung, auch in der Antwort dieser Männer. Unser Gott kann mich retten, das wissen wir voll Überzeugung. Und wenn er es nicht tut, ist es auch okay. Kann ich auch damit leben, sagen die Männer. Und dann werden wir auch dir, König, nicht einfach aus Angst folgen, sondern wir gehören und gehorchen unserem Gott. Wir kennen das häufig, diese Spannung, indem wir so auf die eine oder die andere Seite vom Pferd herunterfallen oder in die Extreme verfallen. Wir kennen das eine, vielleicht eher so traditionelle, gerade aus der evangelischen, evangelikalen Welt her, dass alles, was so ein bisschen überschwänglich und nach Wunder und Gottes Eingreifen riecht, das ist fast schon suspekt. Also wir sind sehr geprägt von wissenschaftlich und korrekt und wenn jemand krank ist, dann ist er halt krank. Und diese Möglichkeiten Gottes, dass er ja viel, viel mehr Möglichkeiten hat, als was irgendein Arzt oder sonst jemand weiß, ist irgendwie fast wie ausgeblendet. Das ist das eine Extrem. Das andere Extrem kennen wir auch, dass es Menschen gibt immer wieder, die eher so von der Perspektive kommen, ja, wenn ich Gott bete oder bitte, dann muss er schließlich antworten. Und wenn ich das richtig mache, genug und intensiv und lang, dann muss ja Gott das geben, und zwar genau so, wie ich es gebetet habe. Also ich kann sozusagen das wie erzwingen. Es muss ja schließlich so sein, wenn ich dafür bete. Und ich finde es so beeindruckend, wie diese Männer die Antwort dem König geben und sagen, weißt du was, König, wir sind voll überzeugt, ohne auch nur ein Funke von Zweifel, unser Gott kann. Und wenn er es nicht tut, dann gehen wir trotzdem unseren Weg. Wenn wir dieses mitnehmen können für uns, ist es, glaube ich, eine wesentliche Lektion, vor allem mit der Aussage, die dann in dieser Geschichte mitschwingt, die eben auch schon aus der Kinderkirche kennt. Was war das Ergebnis dieser Szene? Ihr kennt das, der König guckt rein in diesen Ofen, muss irgendwie so ein Hochofen gewesen sein, wo man so von oben reingucken konnte. Und auf einmal sieht er was? Sieht er drei Männer? Er sieht auf einmal vier Männer. Und deshalb habe ich hier hingeschrieben, der vierte Mann ist dabei. Also das Bild ist dermaßen stark. Da sind die Leute in den Ofen geschmissen worden. Sie haben Gott gehorcht und sie sind konsequent mit Gott gegangen, sind im Ofen gelandet und dann ist in diesem Ofen ein vierter mit dabei. In Vers 24 und 25 von diesem Kapitel, da heißt es dann, da entsetzte sich der Nebukadnezar, der guckt da rein und sagte, das kann doch irgendwie alles gar nicht sein. Da entsetzte sich der König Nebukadnezar, fuhr auf und sprach zu seinen Räten, so die um ihn herum waren, sagt er, haben wir nicht drei Männer gebunden und in das Feuer werfen lassen? Sie antworteten und sprachen zum König, ja König, ja natürlich, haben wir gemacht, drei Leute. Und dann sagte er, antwortete und sprach, ich sehe aber vier, frei vom Feuer, frei im Feuer herumgehen und sie sind unversehrt. Und der vierte, das finde ich so nett, die Aussage, und der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter. Dreimal dürft ihr raten, warum der so ausgesehen hat. Wer war der vierte Mann selber? War Gott selber, einer seiner Engel, die er geschickt hat. Er war mittendrin in diesem Feuer. Und ich möchte uns das einfach mitgeben, diese eigentlich ganz einfache Botschaft, aber so wesentliche Botschaft. Wenn wir fragen, wie wir mit Not umgehen, schwierige Situationen. Das Erste, das wir von Sadrach, Meschach und Abednego lernen, ist, der vierte Mann ist mit dabei. Jonathan, in deiner Prüfung, da sitzt jemand neben dir in der Prüfung. Diese Vorstellung, da ist nicht der Jonathan alleine mit seinem Prüfungsblatt und seinem Abitur, sondern das ist wie wenn jemand nebendran sitzt und dabei ist. In Situationen, die ihr kennt, die euch beschäftigen, ob das jetzt Krankheit ist, ob das persönliche Schwierigkeiten sind, ob es ist, dass Sand im Getriebe ist in Beziehungen, in der Familie, in der Ehe, ob am Arbeitsplatz irgendwie nicht alles so ganz rund läuft. Der vierte Mann war da. Der war im Feuer dabei. Und der schaut nicht so mit Distanz, so von außen, oh, das tut mir jetzt aber so leid, dass es da drin so heiß ist, sondern der vierte Mann war im Feuer bei den drei Männern und hat sie in diesem Feuer dann letzten Endes auch gerettet. Das ist eine ganz starke Aussage, die auch uns helfen kann. Wir wissen, der vierte Mann, der ist in diesem Bild angedeutet, der ist mit dabei. Manchmal ist es auch der zweite Mann, wenn wir nicht zu dritt sind. Der Jonathan darf die Prüfung nur alleine schreiben, dann ist es eben der zweite Mann. Aber ihr habt verstanden, was ich damit meine. Also Gott ist dabei. Er ist mit dabei. Ein zweiter Aspekt, was kann uns helfen? Was kann uns helfen in Schwierigkeiten mit Gott in solchen Nöten und Schwierigkeiten zu bestehen? Ein zweites ist, was wir von Haman und Elia kennen. Wer war Haman? Ist nicht so eine bekannte Persönlichkeit in der Bibel. Woher kennen wir ihn? Buch Esther. Es gibt nochmal einen Text, den wir jetzt hier anschauen, wo ein Haman auftaucht. Gar nicht so bekannt. Er hat einen Psalm geschrieben, Psalm 88. Eigentlich einen ziemlich deprimierenden Psalm. Ein Psalm, der sehr viel anklagt. Schlag mal auf, Psalm 88. Psalm 88, wenn man den liest, könnte man fast ein bisschen depressiv werden. Der Psalm klagt einfach Gott an. Da ist dieser Haman übrigens genannt im ersten Vers als Autor dieses Textes. Nur zum Beispiel Vers 2, Herr mein Gott, ich schreie Tag und Nacht vor dir. Anklage, Vorwurf gegen Gott. Lass mein Gebet vor dich kommen, neige deine Ohren zu meinem Schreien. Denn meine Seele, das ist ab Vers 4, beschreibt er sich so ein bisschen. Meine Seele ist übervoll an Leiden und mein Leben ist nahe dem Tode. Ich bin denen gleich geachtet, die in die Grube fahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat. Hier spricht jemand, der wirklich am Ende ist. Und wenn ihr mal zu Hause den ganzen Text aus Psalm 88 lest, es kommt die Wende, dieses Positive eigentlich nicht mehr in diesem Psalm. Es ist ein Psalm des Klagens. Gott, warum? Er endet ja dann im Vers 19 dieser Psalm, indem er nur noch sagt, meine Freunde und Nächsten hast du mir entfernt und meine Verwandten hältst du fern von mir. Und dann endet der Psalm. Also so ein richtiger Anklagepsalm eigentlich. Und es ist interessant, die Theologen haben sich gestritten, warum es überhaupt sein kann, dass so ein Text in der Bibel ist. Manche würden lieber die Seite rausschneiden. Das kann doch nicht sein, dass hier ein ganzer Psalm ist, der nur klagt. Oder wenn ihr denkt an Psalm 13, wir können jetzt noch eine ganze Reihe von Psalmen nehmen, die so ähnlich sind. Psalm 13 ist auch so ein Klagepsalm. Herr, wie lange beginnt es hier? Das ist übrigens von David dann der Psalm. Herr, wie lange willst du noch mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Anklage gegen Gott. Murren oder weinen, die Klage zu Gott bringen, das Herz ausschütten. Vers 2, wie lange willst du sorgen? Wie lange soll ich mich sorgen in meiner Seele und mich ängstigen in meinem Herzen? Wie lange noch? Gott, wann handelst du denn endlich? Wir fragen uns, ist es erlaubt? Ist es nicht ein bisschen wenig Glaube? Also reiß dich doch mal zusammen, so spricht man doch nicht mit Gott, würden wir fast sagen wollen. Das geht doch nicht. Wer Gott vertraut, der braucht doch nicht so rummeckern. Die Texte sind in der Bibel. Und an keiner Stelle wird gesagt, dass das irgendwas Falsches war, was die Menschen getan haben oder dass sie das nicht hätten tun sollen. Lest mal das Buch Hiob, wie viel da geklagt wird. Und es heißt von Hiob, dass er in all dem sich nicht versündigt hat gegen Gott. Diese Klagen, dieses Anklagen, dieses Weinen, es gehört dazu. Und es gibt einen ganz wunderschönen Text noch einmal in Jesaja, der dazu auch Stellung nimmt. Und auch dieses Bild möchte ich euch bitten mitzunehmen. Das ist in Jesaja 42, Vers 3. Wer mitblättern will, das ist auf der Seite 696. Da heißt es, das geknickte Rohr, und das soll das Bildchen auf der rechten Seite andeuten, Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das muss man vielleicht gerade noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das geknickte Rohr wird er, Gott, nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das Bild, das dahinter gemeint ist, ist wie hier auch ein bisschen angedeutet, so ein Rohr wie so ein Bambus, das geknickt ist. Das ist nicht einfach wie wenn ich jetzt so ein Blatt knicke, sondern was passiert normal, wenn ich so knicke? Dann der bricht und vor allem ist dann auch die Zufuhr von der Nahrung unterbrochen. Wenn ihr einen Ast brecht, dann ist dann normalerweise dann das hinter dem wird dürr und geht kaputt. Und was sagt dieser Text? Wenn jemand gebrochen ist, was tut dann Gott? Er heilt wieder, dass wieder Saft laufen kann und dieser Ast nicht einfach verdorrt und weggeworfen werden muss. Er bricht das zerbrochene Rohr nicht. Oder ein glimmender Docht, rechts hier, da ist kein Feuer mehr, da ist keine Begeisterung mehr, da ist nicht mehr viel übrig, aber es glimmt noch. Was macht Gott? Sagt er, ah komm, also reiß dich mal zusammen hier, ein bisschen Feuer. Also, was ist denn das für ein Glaube? Nee, Gott sagt, ich werde diesen Docht nicht auslöschen. Er wird in seiner Art wieder Sauerstoff zuführen, dass aus diesem glimmenden Docht wieder Feuer werden kann, aber er wird ihn nicht auslöschen. Das geknickte Rohr und auch den Docht. Wir sind manchmal wie so geknickt, verletzt, am Ende vielleicht, schon fast so am Anfang vom Verdorren, wie so ein Ast, der gebrochen ist und eben keinen Saft mehr durchlässt. Und wir dürfen heute in diesen solchen Schwierigkeiten mitnehmen, unser Gott ist nicht der, der dann noch sagt, hätte es auch anders machen können, eigene Schuld, hätte er nicht brechen brauchen, sondern er ist derjenige, der wieder heilt, der dafür sorgt, dass Saft wieder läuft und im Bild dieses Astes auch wieder Frucht entsteht, selbst an einem gebrochenen Ast. Vielleicht bleiben Wunden, vielleicht bleiben Narben, aber er heilt auch das Gebrochene wieder. Ich denke an Elia, könnt ihr zu Hause mal nachlesen in 1. Könige 18 und 19. Elia, ein Riesenmann Gottes, Riesendinge getan für Gott, unglaubliche Dinge vollbracht. Und dann irgendwann läuft er in die Wüste und sagt buchstäblich, ich mag jetzt sterben hier. Ich kann einfach nicht mehr. Der Druck auf ihn wurde zu groß. Er hat die Verfolgung nicht so richtig mehr verkraftet. Auch, dass die Leute ihm überhaupt nicht zuhören wollten. Und er ging in die Wüste und hat gesagt, was soll das noch? Niemand mag hören, was ich sage. Alle tun das Gegenteil von dem, was ich sie auffordere. Keiner hört mir zu. Ich bin ja wie so ein Rufer in der Wüste. Gott, kannst du mich nicht einfach wegnehmen hier? Ich mag nicht mehr. Und dann lest die Geschichte mal 1. Könige 18 zu Hause. Dann kommt ein Engel Gottes zu ihm. Manche von euch kennen die Geschichte sehr gut. Was tut er zuerst? Sagt er, hey Elia, also komm, es war da gerade dieses Riesending an dem Altar und jetzt hier so ein bisschen weinerisch da in der Wüste, komm, jetzt reiß dich mal zusammen. Ist das, was Gott sagt? Oder dass er im theologischen Vortrag hält, also ich bin der Herr, dein Gott, habe das ganze Land irgendwie aus Ägypten geführt und jetzt hier du meinst, dass du allein da in der Wüste verkommen musst? Was tut Gott, wo der Engel zu ihm kommt? Er gibt ihm zuerst Essen und zu trinken. Berührt ihn, heißt er, legt die Hand auf die Schulter. Dann kommt er nochmal. Was tut er nochmal? Nochmal Essen und Trinken. Und als er dann langsam zur Stärke wieder kam, dann kommt genau das, dass er ihn ermutigt. Er gibt ihm auch die Perspektive. Er hinterfragt den übrigens. Der Elia sagt, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Gott fragt, stimmt das eigentlich wirklich? Da gibt es übrigens noch ein paar tausend andere. Also Gott hinterfragt, was er gesagt hat und bringt ihn wieder zurecht und er ermutigt ihn und Elia geht nachher wieder vorwärts und tut weiter seinen Dienst. Aber der Beginn war das gebrochene Rohr nicht wegwerfen. Der Engel kam und hat ihn gestärkt mit Essen und mit Trinken. Wenn wir in Not sind, dann dürfen wir klagen und weinen. Wir dürfen unser Herz ausschütten. Wir dürfen zu Gott kommen, so wie wir sind. im Wissen, dass er das gebrochene Rohr nicht brechen wird. Und wenn wir nur noch mit dem glimmenden Docht zu ihm kommen, er wird es nicht auslöschen. Er wird in seiner liebevollen Art und Weise wieder Feuer entstehen lassen, wenn wir so zu ihm kommen. Übrigens, wer so denkt und wer in dieser Situation gerade ist, ist in guter Gesellschaft mit Jesus. Wir werden ja im Umfeld von Ostern und Karfreitag darauf nochmal kommen. Jesus kennt dieses Klagen und dieses Weinen und diese Dunkelheit. Mein Gott, sagt er am Kreuz, warum hast du mich verlassen? Oder in Jesaja 53 wird er ja beschrieben als derjenige, der der Allerverachtetste war, voller Schmerzen und Krankheit, eine Gestalt, die uns nicht gefallen hätte. So wird Jesus beschrieben. Er selber hat auch oft in seinem Leben geweint und geklagt über verschiedene Situationen, obwohl er selber der Gott war, dem alle Möglichkeiten gegeben waren. Ich denke, wir dürfen heute mitnehmen, wir dürfen unser Herz ausschütten vor Gott. Wir dürfen sein, wie wir sind, und er wird das gebrochene Rohr nicht brechen und den Docht nicht auslöschen. Was können wir von Josef lernen in so einer Situation? Die Geschichte kennt ihr vermutlich am besten von denen, die wir heute anschauen. Josef, 11. Sohn oder 11. Kind von den 12, Lieblingssohn vom Vater, kauft ihm einen teuren bunten Mantel, also als Ausdruck dieser Vorzugsstellung auch. Die Reaktion der Brüder ist, die hassen ihn wie die Pest. Also da ist dieser Lieblingssohn, und dann macht Josef das, was er natürlich genau nicht hätte machen sollen, er streicht es dann immer noch so richtig aufs Butterbrot. Als er zwei Träume hat, die in diese Richtung gehen, dass er eine Vorrangstellung in der Familie haben wird, erzählt das natürlich sofort, und seine Brüder werden immer noch wütender und noch ärgerlicher gegen ihn. Brüder sind dann irgendwann mal weg, die Schafe herden oder die Tiere weiden. Der Vater schickt den Josef zu denen, mal gucken, ob es alles in Ordnung ist. Josef kommt dahin, wo die Brüder eigentlich sein sollten, in Sichem. Dort sind die aber nicht. Er findet sie dann später in Dothan. Merkt euch mal diesen Ort Dothan. Wir kommen nachher noch einmal drauf zurück. In Dothan, ziemlich weit ab entfernt, findet er dann diese Brüder, weil ein Fremder sagt, er hat gehört, dass die dort sein sollen. Weil es so weit entfernt ist, haben dann die Brüder die Chance, mit dem Josef zu machen, was sie wollen. Sie nehmen ihn gefangen, ihr kennt das wahrscheinlich, schmeißen ihn in eine leere Zisterne, und jetzt haben sie die Möglichkeit, entweder wir bringen ihn um oder wir machen ihn noch zu Geld. Und dann wählen sie das Zweite und sagen, dann verkaufen wir ihn, haben wir ein bisschen Cash noch dabei, und sie verkaufen ihn als Sklave. Er kommt nach Ägypten und bearbeitet sich da ein bisschen hoch am Hof. Er achtet ziemlich viel oder erfährt ziemlich viel Achtung dort auch von dem Pharao. Und dann ist die Frau von diesem Pharao, der es nicht gelingt, ihn zu verführen. Und deshalb sorgt sie dafür mit falschen Anschuldigungen, dass er im Gefängnis landet, dieser Josef. Im Gefängnis trifft er den Mundschenk, also so den, weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch normalerweise sagt, Mundschenk, ihr wisst, was es ist, einer, der irgendwie nach dem Getränke guckt wahrscheinlich, ziemlich enger Vertrauter, weil er muss ja dafür sorgen, dass kein Gift im Getränk ist, musste auch oft vortrinken, wenn er noch lebt, dann wusste der Pharao, wahrscheinlich war es in Ordnung. Das heißt, der Mundschenk war ein enger Vertrauter vom Pharao, der landet auch in diesem Gefängnis, und der hat einen Traum in diesem Gefängnis. Und ihr wisst, dass Josef in der Lage war, ihm den Traum zu erklären. Mundschenk kommt wieder frei, und was passiert? Mundschenk vergisst Josef. Pech. Dem Mundschenk geht es wieder gut, der ist am Hof und alles in Ordnung. Der Mundschenk hat den Josef vergessen. Und erst viel später dann, als der Pharao selber, der König, Träume hatte, zwei Träume, die keiner erklären konnte, kommt dem Mundschenk wieder in Sinn, Mensch, da war doch dieser Josef. Er holt ihn, Josef ist in der Lage, das zu erklären, wird auch als Ergebnis dieses Traums so eine Art Notprogramm auflegen. Er sieht nämlich eine Hungersnot vorher. Er guckt dafür, dass man Vorräte sammelt, rettet damit im Prinzip das ganze Volk der Ägypter und auch das Volk oder zumindest die Familie von Josef, wie wir später noch sehen werden. Das war es, die Kurzform von der Geschichte von Josef. Wir können es nachlesen, 1. Mose 37 bis 50, sind viele Kapitel. Hat jemand mal gesagt, zählt mal die Zufälle in dieser Geschichte. Ich zähle nur ein paar wenige auf. Da ist, glaubt der Josef, die Brüder wären in Sichem, relativ nahe, da wo die Tiere normal waren. Er wusste nicht, dass sie inzwischen nach Dotham gezogen sind, so ganz entlegener Ort. Er hätte wahrscheinlich seinen geliebten Sohn mit diesem tollen bunten Mantel nicht nach Dotham geschickt, weil es war klar, dass das deutlich gefährlicher war. Also zufällig waren jetzt diese Brüder in Dotham. Als Josef hier dann ankommt, trifft in Sichem, trifft er zufällig, müsst ihr mal lesen, das ist wirklich interessant, trifft er zufällig einen Fremden, der sagt, er hat zufällig die Brüder hören, also reden hören, dass die jetzt nach Dotham gehen. Also Josef geht nach Sichem, sagt, wo sind denn meine Brüder? Da kommt ein Weltfremder und sagt, ich habe deine Brüder reden hören, dass die jetzt in Dotham sind. Sagt der Josef, aha, dann gehe ich dahin. Also ein Zufall nach dem anderen. Als sie dann den Josef gefangen genommen haben, in die Zisterne geworfen, war zufällig der Ruben, derjenige unter den Brüdern, der verhindern wollte, dass sie mit dem Josef etwas Böses machen, war zufällig der Ruben nicht da, als die Karawane kommt. Also zufällig konnten sie dann den Josef verkaufen und er konnte so nach Ägypten gehen. Ihr denkt wahrscheinlich schon ein bisschen mit, wie viele Zufälle da an einer Reihe sind. Dann ist er in dem Gefängnis, nachdem er fälschlicherweise angeklagt wurde, und zufällig ist dieser Mundschenk mit ihm im Gefängnis. Und zufällig hat der Mundschenk auch einen Traum, den der Josef deuten kann, sodass später, wenn der Pharao seinen Traum hat, der Mundschenk wieder dran denkt, Mensch, da gab es doch einen, der Träume deuten kann. Wir können jetzt weitergehen in der Geschichte von Josef und es ist erstaunlich, wie viele solche Zufälle es da gegeben hat. Und nur die Kette von diesen ganzen Zufällen führt zu dem, was am Ende war. Es gibt den interessanten Satz hier in 1. Mose 50, Vers 20, den Josef ganz am Ende seines Lebens sagt. Da fasst er zusammen und sagt, ihr meine Brüder, ihr habt es bös gemeint, aber was sagt er als zweite Satzhälfte? Ihr kennt den Vers vielleicht auswendig. Aber Gott hat es gut gemeint und hat es zum Guten gewendet. Das heißt, der Josef sagt, diese ganze Kette von Zufällen, dass zufällig dies alles gewesen ist und dass zufällig eines nach dem anderen war, das waren überhaupt keine Zufälle, sagt Josef, sondern ihr meintet das Böse, selbst die böse Absicht der Brüder, ihn zu ermorden und zu verkaufen. Muss man mal machen, seinen Bruder verkaufen als Sklave, das ist schon brutal. All das, sagt Josef, führt letzten Endes zu dem, was Gott an Guten daraus entstehen ließ. Gott zieht seine Fäden und was ich hier hingeschrieben habe, dem verborgenen Gott vertrauen. Wenn ihr mal diese Geschichte lest, 1. Mose 37 bis 50, sind ja 13 Kapitel, die man liest und man spürt immer wie so im Hintergrund das Spannen der Fäden. Dass da jemand am Weben ist von einer Geschichte. Vordergründig ist die Geschichte wie verrückt. Ich habe ja ein paar Dinge jetzt davon erzählt. Aber dahinter ist einer, der im Verborgenen, der wie für den Josef nicht sichtbar die Fäden spannt. Überlegt euch mal, als der im Gefängnis war, ungerecht angeklagt durch diese Frau vom Pharao. Und dann vergisst ihn auch noch der Mundschenk, als er dann endlich frei war, wo Josef wahrscheinlich gehofft hat, ja, jetzt werde ich wahrscheinlich frei werden. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie es dem Josef ging? Jahrelang im Gefängnis, völlig ohne Grund. Und da war aber einer, der hat im Verborgenen die Fäden gespannt, dass am Ende etwas Gutes kommen konnte. Ich habe euch zwei Zitate mitgebracht, die mich sehr beeindruckt haben und die einfach mal auf euch wirken lassen könnt. Ich fand die sehr, sehr wertvoll. Das erste ist von Newton, der sagt, alles, was nötig ist, das gibt Gott. Nichts kann nötig sein, was er uns vorenthält. Das ist interessant. Alles, was nötig ist, das gibt Gott. Und es kann nichts wirklich nötig sein, das er uns vorenthält. Ein zweites Zitat von Timothy Keller, der sagt, sehr oft, gerade in seiner Erklärung zur Geschichte von Josef und diesem verborgenen Gott, der hinter den Kulissen die Fäden spannt, sehr oft gibt uns Gott nicht genau das, was wir von ihm erbitten. Jetzt kommt die interessante zweite Hälfte. Stattdessen gibt er uns das, was wir erbeten hätten, hätten wir gewusst, was er weiß. Überlegt es euch mal von dieser Perspektive. Sehr oft gibt uns Gott nicht genau das, was wir erbitten, sondern er gibt uns das, um was wir gebeten hätten, wenn wir das Wissen gehabt hätten, das Gott hat. Das ist für mich eine gute Erklärung für dieses, der verborgene Gott, der eine weitere Perspektive hat als ich und der mehr weiß und Zusammenhänge kennt als ich und der deshalb mir das gibt, was für mich gut ist und nicht unbedingt immer das, was ich gerne hätte. Mit Gott durch schwierige Situationen und Nöte zu gehen, das hat sehr viel zu tun, mit diesem, dem verborgenen Gott zu vertrauen. Ihm zu vertrauen. Wisst ihr, was in Dothan noch passiert ist? Das ist für die Bibelkenner. Was ist in Dothan noch passiert? Ganz interessante Ergänzung zu dieser Geschichte. Viele Jahre später, aber noch Altes Testament. Wie? Nein. Stichwort Elisa. Kommt einer drauf? Elisa und sein Knecht waren eingekesselt in einer Stadt von der, übrigens interessant, syrischen Armee. Und es war die Stadt Dothan, viele Jahre später. Und dann passiert Folgendes, der Knecht von dem Elisa war ein Prophet, der kriegt fürchterliche Angst. Der sieht so diese ganze Armee von den Syrern um sich herum und er sagt, Elisa, es ist eigentlich aus. Also keine Chance, diese Armee, und das war es wahrscheinlich für uns beide auch. Und dann bittet Elisa um was? Er bittet, dass Gott ihm die Augen öffnet. Und dann sieht er eine riesige Karawane von feurigen Wagen und Rossen um sie herum. Das ist Dothan. Das gleiche Dothan, an dem dieser verborgene Gott erlaubt hat, dass Josef verkauft wird und nach Ägypten geht. Ich fand das sehr interessant. Diesen Blick, Mensch, öffne die Augen für das Verborgene. Dieser Knecht sah auf einmal das Verborgene, dass da Engel Gottes da waren. Und ihr könnt mal die Geschichte danach lesen, ist in 2. Könige 6. Da wird nachher die syrische Armee selber zerstört. Also die müssen überhaupt nichts machen. Die verirren sich, gehen in die falsche Richtung und zerstören sich dann letzten Endes selber. Und Gott rettet sie. Aber die Geschichte begann, dass dem Knecht die Augen aufgehen für das Verborgene, für die verborgenen Möglichkeiten Gottes. Da sind wir wieder bei diesem vierten Mann, der auch da ist. Gott, der verborgene Gott, war da. Dem Knecht wird es auf einmal sichtbar. Der vierte Mann wird wie sichtbar auf einmal für den Knecht. Und er merkt, Mensch, ich bin nicht alleine, da ist jemand mit mir. Es ist mir mein Wunsch, dass wir heute Morgen irgendwie so die Augen öffnen für die Möglichkeiten Gottes, für das, dass er mit dabei ist. Manchmal geht es ganz schnell, wie bei Elisa und seinem Knecht. Da war in wenigen Tagen war die Situation geklärt. Manchmal begann auch in Dothan. Josef waren viele, viele Jahre. Und trotzdem hat Gott, der verborgene Gott, seine Fäden gespannt. Ein letztes Thema. Was kann uns helfen, ist das Thema Hoffnung. Ich bin jetzt bei Johannes, letztes Buch der Bibel, Offenbarung. An wen schreibt er das Buch der Offenbarung? Wir nehmen es bei uns gerade im Hauskreis durch, ist ganz interessant. Wer ist der Adressat? Sind Christen in größter Verfolgung. Das war die Zeit vom König Domitian, also grausamste Christenverfolgung. Die Christen wurden an Pfählen aufgespießt, lebendig verbrannt. Christen wurden in Arenen geschickt, wo hungrige Wölfe waren und sie vor den Augen von den ganzen Zuschauern zerrissen haben. Viele Christen wurden gekreuzigt und sind so grausam gestorben. Johannes schreibt dieses Buch an eine verfolgte Christenheit. Und wenn ihr das Buch mal, der Offenbarung mal vor dieser Perspektive lest, nicht so sehr vor dem, was steckt hier Interessantes drin für die Zukunft, sondern mal von der anderen Perspektive, was sagt es für Menschen in Not, dann ist das ganze Buch voll, von sogar diesen Sendschreiben bis ganz hinten, ist voll von Hoffnung. Immer wieder ist die Aussage, Gott ist der, der heißt dann von der Rolle, die aufgemacht wird. Die ganze Geschichte ist in der Hand Gottes. Es ist ihm nicht irgendwie entglitten. Er ist derjenige, der alles in seiner Hand hat, der letzten Endes der Sieger ist. Er ist derjenige, der den Menschen Hoffnung macht. Warum hat Johannes den Menschen das geschrieben, die von den Löwen zerrissen wurden und Angst haben mussten, sie würden irgendwann verbrannt am Pfahl? Weil er wusste, dass wir Menschen Hoffnung brauchen. Hoffnung über diese Situation. Wir reden ja von Schwierigkeiten und Leiden. Eine Hoffnung, die drüber hinausgeht. Hoffnung gegeben. Ihr kennt alle die Gospel-Songs, die in der Zeit entstanden sind, als die schwarzen Amerikaner, also Sklaven, die aus Afrika eigentlich ursprünglich kamen, in USA, vor allem im Süden, arbeiten mussten. Und sie haben ja diese ganze Musikgeneration dieser Gospel-Songs geschrieben. Und ganz, ganz viele von den Gospel-Songs sind sehr jenseitsorientiert. Einer der ganz berühmten Fly Away, also ich fliege weg, ich denke an das, was hinter dran kommt. Und immer wieder heute, vor allem so im Rückblick, werfen Leute den Sklaven vor, dass sie viel zu jenseits orientiert waren. Die hätten sich doch einsetzen müssen für ihre Verfolgung und für ihre Diskriminierung, gegen Apartheid demonstrieren und nicht da irgendwelche Zukunftslieder singen. Wisst ihr, warum die schwarzen Sklaven diese Lieder gesungen haben? Es war ja grausame Hitze, schwüle Hitze dort im Süden der USA, Baumwollplantagen, in denen sie gearbeitet haben, ohne Klimaanlage natürlich, ohne alles. Sie haben Hoffnung gebraucht. Grausamste Verhältnis, aber was hat ihnen Kraft gegeben zum Überleben, zum Handeln, zum Weitergehen, war die Hoffnung. Da gibt es eine Hoffnung, die über das hinausgeht, was hinter uns liegt. Ob jetzt in den Baumwollfeldern der USA, ob in Gefängnissen, ob im KZ in der Zeit des Naziregimes hier in Deutschland, ganz, ganz viele Beispiele von Menschen, die Grausames erlebt haben und denen Hoffnung es möglich gemacht hat, am Leben festzuhalten, zu überleben und dann auch an ihrem Gott festzuhalten. Als Helga vor 3 Monaten hier getauft wurde, da hat sie sich ein Lied gewünscht. Wir werden es nachher gleich singen. Es ist mir sehr geblieben, ein Hoffnungslied. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran, Mark hat es gespielt und er hat es auch etwas kommentiert. Und ich fand es so interessant, da ist eine krebskranke, todkranke Frau, die sich ein Hoffnungslied wünscht. Ein Arzt, der spielt und selber Gott vertraut, kommentiert es aus seiner Sicht und wir alle singen mit. Es ist Hoffnung. Ich lese euch mal vor, was dieses Lied sagt und wir werden es nachher noch singen. Ich bin bei dir, der vierte Mann ist da. Wenn die Sorge dich niederdrückt, wenn dein Leben dir sinnlos scheint, dann bin ich da, ich bin da. Der vierte Mann ist mit im Ofen. Ich bin bei dir, auch wenn du es nicht glauben kannst, auch wenn du es nicht fühlen kannst. Da sind wir beim Klagen, beim Schreien, beim Herzausschütten. Ich bin dir nah und ich habe alles in der Hand, kenn dein Leben sehr genau. Ich weiß um alles, was du brauchst, Tag für Tag. Hab keine Angst, ich liebe dich. Du kannst meinem Wort vertrauen. Du wirst sehen, wie ich dich führe, Schritt für Schritt. Josef, viele Jahre. Am Ende kommt das Ergebnis. Hab keine Angst, wenn du nachts nicht mehr schlafen kannst. Wir sind vielleicht wieder beim Weinen, beim Klagen. Wenn du grübelst, was morgen wird, du hast doch mich. Hab keine Angst. Auch wenn andere nicht zu dir stehen, wenn du meinst, dass du wertlos bist, ich liebe dich. Und jetzt kommt diese Facette auch der Hoffnung vom Schluss. Oh, welch ein Tag, wenn dein Leben sein Ziel erreicht, die Hoffnung, dass es da etwas darüber hinaus gibt, wenn wir uns gegenüberstehen und du bist hier. Oh, welch ein Tag, wenn die Trauer der Freude weicht und dann war, was verwirrend schien, Josef, ganz viel Unverständliches, der verborgene Gott, was verwirrend war, der Weg zu mir. Dann, von dieser Perspektive von hinten schauen sozusagen, dann wirst du staunend mit mir sehen, alles, Ende und Beginn, mir war nicht einer deiner Tage unbekannt. Und du wirst dann, spätestens dann, glauben und verstehen, alles hatte seinen Sinn. Wir sind wieder beim verborgenen Gott und dem Menschen Gott, der mit dabei ist. Alles hatte seinen Sinn und du wirst sehen, ich hatte alles in der Hand. Mit Gott durchs Feuer, mit Gott durch Wasser oder Schwierigkeiten, die euch begegnen. Bitte denkt dran, der vierte Mann ist mit im Ofen. Er ist dabei. Ich darf mein Herz ausschütten. Ich darf ihm sagen, wie es mir geht. Er wird das Rohr nicht brechen und den Docht nicht ausmachen. Er wird mich wieder neu zu Feuer bringen. Wir dürfen Gott vertrauen, auch wenn wir ihn nicht verstehen. Wenn wir wüssten, was er weiß, würden wir vielleicht um andere Dinge bitten. Aber wir haben eine Hoffnung, eine Perspektive. Und deshalb möchten wir miteinander beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mit uns gehst in unserem Leben, gerade auch in schwierigen und notvollen Zeiten. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du da bist, mitten in unserem Ofen, mitten in unserer Schwierigkeit. Du ziehst dich nicht zurück, du bist da bei uns und du hast ein offenes Ohr. Wir dürfen dir sagen, wie es uns geht. Wir dürfen dir bekennen, wir dürfen zu dir schreien, wir dürfen weinen und dich zu dir klagen, weil du da bist und weil du hörst. Ich danke dir, Herr, dass wir dich nicht immer verstehen müssen, dass du weit, weit mehr weißt und im Blick hast, als es uns möglich ist. Deshalb möchten wir ganz simpel und kindlich auch sagen, wir vertrauen dir, auch wenn wir es nicht verstehen. Aber wir wissen, da ist eine Hoffnung. Es wird eine Zeit geben, wo du abwischen wirst, jede Träne, wo es kein Leid und kein Geschrei und keine Not und nichts Negatives mehr geben wird. Eigentlich ist es so, dass das Schönste noch kommt. Die Not, die Schwierigkeit, die wir vor uns haben, ist wie das Vorletzte. Das letzte Wort hast du. Du, der du alles für uns vorbereitet hast. Danke für deine Liebe, danke für dein Mitgehen, für deine Ermutigung auch in unserem Leben. Amen.